Hard Body Radio. Hardcore of
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hard Body Radio. Mein Name ist Pierre Lameli und bei mir zu Gast ist heute IFBB Physik Pro Natalie Falk.
Hallo Pierre, schön bei dir zu sein.
Die wichtigsten Wettkämpfe so Frühjahrssaison sind ja rum. Jetzt so ein bisschen Sommerloch will ich jetzt nicht sagen. Wir haben ja die Men's Physik Saison sozusagen, aber die Bodybuilding Wettkämpfe sind jetzt erstmal in Warteposition, zumindest bei den Amateuren. Ist allerdings sehr offensichtlich, dass die ersten Leute jetzt schon ihre Fühler Richtung Herbstsaison ausstrecken. Man sieht dann, der ein oder andere postet dann schon heute Formcheck beim Coach gewesen. Braucht man denn, um an Wettkämpfen teilzunehmen, unbedingt einen Coach?
Also erstmal möchte ich sagen, Pia, dass mir der Begriff Coach schon mal überhaupt nicht gefällt. Also ich finde immer, wir leben in Deutschland und ich kenne das von früher noch so, dass ich einen Trainer oder einen Vorbereiter hatte. Also das schon mal vorweg. Um deine eigentliche Frage zu beantworten, kommt es immer so ein bisschen darauf an. Also ich finde schon, dass wenn jemand sich für diesen Sport interessiert, beziehungsweise wirklich mal Lust hat, so eine Bühne zu betreten und eine Vorbereitung zu machen, dann sollte er sich schon einen Trainer beziehungsweise einen Vorbereiter nehmen. Weil man weiß einfach am Anfang noch nicht, was auf einen zukommt. Es geht schon allein um organisatorische Dinge, die ein Trainer einfach besser weiß. Also ich finde schon, dass das sehr, sehr sinnvoll ist, vor allem für Anfänger. Also bei mir ist es mittlerweile so, dass ich vor allem, seit ich Profi bin, immer alleine gearbeitet habe. Aber das auch wirklich nur aus dem Grund, weil ich meinen Körper mittlerweile gut kenne, sehr viele Wettkämpfe gemacht habe und mich auch wirklich nicht mehr auf Trainer einlassen konnte. Also ich glaube, dass ich das mittlerweile besser kann. Aber am Anfang habe ich eben auch viele Trainer schon gehabt und das hat mir wirklich auch immer sehr, sehr geholfen. Es gibt auch noch viele Dinge, die ich heute mitgenommen habe, aber das mache ich jetzt heute nicht mehr. Aber für Anfänger ist es auch anzuraten.
Okay, also wenn wir jetzt von Trainer sprechen, eine Trainertätigkeit in dem Sinne, gibt es irgendwas, was einen qualifizieren muss, um Trainer zu sein? Also ich bin ja zum Beispiel von Berufswegen gelernter Heizungs- und Lüftungsmonteur, was natürlich heißt, dass ich da auch eine Ausbildung machen musste und ich musste auch eine Prüfung machen, die dann von der Kreishandwerkerschaft aus abgenommen wurde. Gibt es das auf Trainerbasis auch?
Also es gibt natürlich diese klassischen Ausbildungen von Personal Trainer, was das von der BSA auch teilweise angeboten wird, oder irgendwelche Trainerscheine, die man machen kann. Nur muss man leider sagen, dass ich eben auch schon oft erfahren habe, dass diese Ausbildung teilweise wirklich nichts bringen. Aus meiner Erfahrung heraus kann ich einfach sagen, dass für mich die Trainer immer die besten waren, die entweder selber auf der Bühne gestanden haben und das wirklich auch sehr erfolgreich, aber es waren auch Trainer dabei, wie zum Beispiel Guido Falk natürlich, der selber nie auf einer Bühne gestanden hat, aber der halt unendlich viel Wissen über Ernährung, Training, Vorbereitung hat und das eben viele Jahre getan hat und somit sich eben so ein Wissen potenziert und sowas für einen Athleten natürlich dann sehr zuträglich ist. Also ich denke, es hat einfach mehr mit einem großen Erfahrungsschatz zu tun. Das, finde ich, ist das A und O für einen Trainer.
Okay, aber wie gesagt, es gibt ja keine gesetzliche Regelung, nach der man sich erst Trainer nennen darf, wenn man was Bestimmtes gemacht hat. Also das wird der ein oder andere, der ein Fitnessstudio betreibt, wird das auch schmerzlich vielleicht feststellen, dass die Konkurrenz damit wirbt, dass nur ausgebildete Trainer auf der Trainingsfläche sind. Und wenn man das tatsächlich mal beobachtet, dann kann man die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja. Gerade wegen dem Preiskampf, in dem viele Fitnessstudios auch sind, können die sich das gar nicht manchmal leisten, wirklich gut ausgebildete Trainer zu haben. Ein ausgebildeter Trainer kann ja zum Beispiel auch jemand sein, der vom Studiobesitzer am Wochenende eingewiesen wurde. Das ist ja zumindest rechtlich gesehen in gewisser Weise eine Ausbildung.
Ja.
Ja, nur um das mal so klarzustellen. Aber so fürs Bodybuilding, für Wettkampfvorbereitung gibt es das ja eigentlich nicht, was dazu führt, dass ich ja im Prinzip jeder Trainer nennen kann, wenn er jemand anderen hat, der auf ihn hört.
So sieht's aus.
Jetzt bei Facebook ist zurzeit so ein kleiner Trend, dass eine Reihe von Leuten Trainertätigkeiten anbieten. Mit welchen Referenzen auch immer. Sei es halt die eigene Wettkampfteilnahme, sei es, dass die 42er Bizeps haben oder sichtbare Bauchmuskeln. Ich weiß es teilweise nicht. Zumindest ist momentan so ein kleiner Trend im Gange, dass verschiedene Leute ihre Tätigkeit als Trainer so in Aussicht stellen. Das ist natürlich die Frage, wenn es keine gesetzliche Regelung gibt, wie kann ich denn erkennen, ob jemand ein guter Coach ist?
Ja, also das ist halt wirklich eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Ich habe das, was du gerade erzählt hast, natürlich jetzt auch beobachtet in den letzten Wochen. Und es ist grundsätzlich wirklich, glaube ich, sehr, sehr schwer für Anfänger, die eben vor allem noch nie auf einer Bühne gestanden haben, sich erstmal durch den Wust von Leuten sich durchzukämpfen, die sich eben mittlerweile tatsächlich Trainer schimpfen und ihre Dienste in Anführungszeichen anbieten. Also ich kann da wirklich nur empfehlen, sich vielleicht irgendwie über den DBSV vor allem Informationen zu holen, welche Trainer wirklich auch sich Trainer nennen dürfen. Also normalerweise, ich weiß nicht, ob man da irgendwie so eine Kooperation mal machen könnte oder so. Wie gesagt, da mal anfragt, wer wirklich zu empfehlen ist, wer langjährig wirklich auch schon Athleten erfolgreich vorbereitet. Also das ist schon fast so, dass da irgendwie eine Instanz vorgeschoben werden müsste, um das wirklich zu verhindern, dass irgendwelche Anfänger Athleten vorbereiten. Erstens fehlt denen wirklich das organisatorische Wissen und zweitens vor allem auch die Erfahrung im ganzen Wettkampfbereich. Also ich spreche einem Athleten, der vielleicht ein, zwei Wettkämpfe in seinem Leben gemacht hat, wirklich ab, dass er einen Athleten vorbereiten kann. Also da fehlt wirklich ganz, ganz, ganz viel Wissen. Also ich mache zum Beispiel diese Trainertätigkeit, ich glaube jetzt seit 3 Jahren oder so, wirklich, sag mal so hauptberuflich. Das hätte ich vorher so in der Form nie machen können, weil mir einfach selbst mir in den 14 Jahren Wettkampferfahrung einfach zu viel Erfahrung noch gefehlt hätte. Also ich finde, das bedarf wirklich vieler, vieler Jahre an Erfolg und auch Misserfolg, um dem Athleten wirklich was mit an die Hand geben zu können. Vielleicht auch Dinge, die manchmal unangenehm sind. Also da bin ich grundsätzlich ein guter Freund von, wirklich den Athleten zu sagen, was wirklich Sache ist und will denen diese unangenehmen Dinge auch nicht verheimlichen. Also wie gesagt, das bedarf wirklich ganz, ganz großer Erfahrung und im Grunde müsste da echt ein Riegel vorgeschoben werden.
Aber einfach nur zu sagen, dass jemand, der eine gute Wettkampfplatzierung gemacht hat, auch ein guter Trainer sein kann, so einfach ist es nicht, oder?
Nee, also das nicht unbedingt. Wie gesagt, also Guido Falk war ja viele Jahre mein Trainer und er lebte natürlich von seiner Erfahrung von den ganzen Athleten, die er eben vorbereitet hat. Na, viele Männer, viele Frauen in allen Kategorien, also das finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig, dass die Trainer sich in den verschiedenen Kategorien eben auch sehr gut auskennen. Ne? Und dass sie wirklich ein großes Repertoire auch einfach haben dadurch. Und ja, also ich finde, das ist wirklich maßgebend.
Ich denke mal, was ein Trainer auch auf jeden Fall haben muss, ist ein Gespür dafür, was die Kampfrichter sehen wollen. Weil einfach nur zu sagen, oh, ich mache das jetzt so, wie der Athlet aussehen will, das ist vielleicht nicht zielführend.
Ja, also das ist natürlich auch eine super Kombination. Ne? Wenn du wirklich einen Trainer findest, der eben auch Kampfrichter ist und wirklich auch weiß, was im Reglement steht und der wirklich auf der Bühne eben auch schon ganz viel gesehen hat. Ne? Das ist natürlich eine perfekte Mischung, wenn du so einen Trainer findest, der dir eben auch sagen kann, pass auf, ich habe die und die Meisterschaft gewertet jetzt in den letzten Jahren, ich weiß, wo der Trend ist. Ne? Also was irgendwie im Moment zu spüren ist, das kann dir wirklich tatsächlich auch nur jemand sagen, der wirklich beides dann auch verbindet. Also die Trainertätigkeit und eben auch die Kampfrichtertätigkeit. Das ist die perfekte Kombination.
Du, neben dem fundierten Wissen ist ja so eine psychologische Komponente, nenne ich sie jetzt mal, vielleicht auch ganz wichtig, dass man erstmal weiß, wie und in welcher Tonlage man so gewisse Kritik an den Athleten bringt. Und ich glaube, der Roman Fritz hat nach dem Sieg vom Amateur Olympia auch gesagt, dass er mit seinem Coach nächtelang telefoniert hat und es da seltenst um Bodybuilding ging, sondern um verschiedene andere Sachen, so als offenes Ohr, als Seelsorger schon mehr oder weniger, der eigene Coach.
Ja, also ich denke mal, also das kann ich eben aus eigener Erfahrung sagen, das ist eigentlich das, wo ein Trainer das meiste mit zu tun hat. Wobei man auch von der Trainerseite her dann auch irgendwann sagen muss, dass man da einen gewissen Selbstschutz dann auch mal langsam zutage kommen lassen muss. Weil ich, wie gesagt, kann aus Erfahrung nur sagen, dass das wirklich am Ende auch sehr störend sein kann. Und ich von meinen Athleten eigentlich an einer gewissen Stelle auch eine gewisse Selbstverantwortung erwarte und mich nicht mit allem auch belasten können. Weil es kann ja irgendwann tatsächlich zur Belastung werden, wenn ich zum Beispiel am Tag, keine Ahnung, 50 WhatsApp-Nachrichten oder so bekomme. Und das wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also das kann es eben auch nicht sein. Also ich finde schon, man muss vielleicht irgendwie, so mache ich das mittlerweile, bestimmte Zeiten und Tage festlegen, wo man wirklich dann auch über Stunden zur Verfügung steht, auch für alle psychologischen Fragen und Dinge, die vielleicht auch sehr emotional sind. Aber man muss eben wirklich da auch mal die Trainerseite sehen, dass es eben auch wirklich zur Belastung werden kann. Also man kann sich da auch nicht so voll und ganz für hergeben. Das ist meine Meinung mittlerweile, dass das eben auch nicht mehr geht. Also es muss ein professionelles Arbeiten sein. Weil wenn ich mich auf diese emotionale Ebene auch zu sehr begebe, finde ich, fehlt auch eine gewisse Distanz irgendwann zum Athleten. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass für mich zum Beispiel die Lehrer immer am besten waren, die zwar immer ein offenes Ohr für mich hatten, aber wo doch noch eine gewisse Distanz eben da war, also doch noch ein gewisses Lehrer- und Schülerverhältnis. Mhm. Also dass ich zum Beispiel sage, pass auf, Athlet, das und das ist jetzt in den nächsten Wochen zu tun. Ich sage dir aus meiner Erfahrung, dass das funktionieren wird und wenn du das tust, dann wird es auch bei dir funktionieren. Natürlich muss man viele Dinge auch nochmal absprechen zwischendurch, bis man sich überhaupt erstmal eingespielt hat. Aber nach diesem Zeitpunkt sage ich dann auch, und jetzt gehst du nach Hause und machst erstmal deine Hausaufgaben. Und dann will ich zum Beispiel auch nicht so Dinge hören wie, können wir nicht für das und das vielleicht das und das lieber machen. Also da erwarte ich auch von meinem Athleten, dass das wirklich dann auch erstmal getan wird. Also diese Offenheit mir gegenüber erstmal da ist und wie gesagt erstmal die Hausaufgaben gemacht werden. Und wenn das dann nach 2 Wochen oder einer Woche nicht funktioniert, dann kann man sich wieder zusammensetzen im Klassenzimmer und darüber reden, welche Schritte eben tatsächlich verändert werden müssen, weil natürlich jeder Athlet auch anders ist und wie gesagt, man muss sich ja auch kennenlernen und miteinander arbeiten.
Denkst du, dass vielleicht die einen oder anderen Teilnehmer einen Coach auch als mögliche Ausrede versuchen zu missbrauchen, wenn es mal nicht so läuft, wie es laufen sollte? Sie sagen, naja, ich habe ja alles gemacht, mein Coach ist schuld, er hat mich verkehrt vorbereitet.
Ja, ganz genau. Also das ist, ne, wie gesagt, eben auch eine große Gefahr. Also man muss eben diese Athletenseite auch sehen, dass sie manchmal wirklich auch nicht fair zu einem sind. Und alles, was dann eben am Ende nicht funktioniert, anscheinend, was ich oft auch nicht wirklich glaube, dann an dem Trainer dann auch festgemacht wird. Also ich denke dann eigentlich eher, dass die Hausaufgaben vielleicht dann tatsächlich nicht so voll und ganz erfüllt wurden. Aber dann auch wieder die andere Seite, die Athleten haben es heutzutage ja auch nicht leicht. Es ist nicht mehr so wie früher, zum Beispiel zu meiner Anfangszeit, da gab es 2, 3 Trainer in ganz Deutschland. Da bin ich dann 5-mal im Jahr hingefahren, habe weite Wege auf mich genommen und ich habe wirklich genau das getan, was der gesagt hat. Heutzutage ist es so, da kommen wir wieder zum Anfangspunkt, dass du das Netz aufmachst und du stößt auf einmal auf, sagen wir mal, 50 Trainer. Und du weißt in diesem Boost ja überhaupt nicht, wem du vertrauen kannst und wer wirklich gut ist. Also das ist halt wirklich für die Athleten auch sehr, sehr schwer geworden mittlerweile. Also es gibt halt ständig diese 2 Seiten. Und ein gutes Trainer-Athleten-Verhältnis kommt eben erst dann zustande, wenn man wirklich über längere Zeit auch zusammengearbeitet hat. Meine Erfahrung ist sogar, dass man vielleicht am ersten Mal sogar noch in gewisser Form scheitert, in Anführungszeichen. Also da bringe ich immer ganz gerne das Beispiel von mir und Robby Potrowski an, den ich ja in der ersten Saison vielleicht noch nicht so ganz erfolgreich vorbereitet habe. Wir mussten uns aufeinander einspielen und in der zweiten Vorbereitung ist er dann Vize-Deutscher Meister geworden und wir werden jetzt zum dritten Mal zusammenarbeiten und ich bin sicher, es wird noch besser. Also man muss auch so ein Vertrauensverhältnis erstmal aufbauen durch Erfolge, Misserfolge und dann irgendwie zu einer Konklusion kommen. Und das geht meiner Meinung nach nur, wenn man sich aufeinander einlässt und wirklich über längere Zeit auch zusammenarbeitet. Also man kann eben auch nicht, wie viele Athleten das heute auch irgendwie fast schon einfordern, irgendwie direkt nach seiner ersten Landesmeisterschaft gleich die Profcard bekommen, weißt du? Also das höre ich auch ganz oft. Ich will nicht lange auf Landesmeisterschaften rumdümpeln oder so. Frag mal die alten Haudegen wie Serkan Cetin oder Matthias Botzow und wie sie alle heißen oder Jens Schneider, wie lange die gebraucht haben, um überhaupt mal deutscher Meister zu werden. Also solche Gedanken, Gefühle und Emotionen gehen vielen Athleten heutzutage sehr ab.
Um jetzt nochmal auf das ursprüngliche Thema zurückzukommen, man sieht natürlich, welche Verantwortung ein Trainer auch hat. Umso mehr stellt sich natürlich die Frage, was kann denn alles schieflaufen, wenn ich den verkehrten Trainer habe?
Puh, eine Menge.
Also ich kann mal, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte an irgendeiner Stelle schon mal erzählt habe, aber es ist vielleicht mal die richtige Gelegenheit, um solche ollen Kamellen rauszuholen. Ich habe ja auch mal Wettkämpfe gemacht und es war, glaube ich, im Jahr 2000, es wäre meine dritte Vorbereitung gewesen. Ich war da so junge, 19 Jahre alt, ja, jung, motiviert bis in die Haarspitzen und ich wollte natürlich deutscher Meister werden und ich dachte natürlich, dass ich Ahnung hatte ohne Ende. Und hatte mir dann einen ganz tollen Plan zurechtgelegt und der Plan mündete dann darin, dass ich am Tag vor dem Wettkampf, waren ungefähr noch so 11 Stunden bis zur Vorwahl, mich in der Notaufnahme wiedergefunden habe mit einem Arzt, der zu mir gesagt hat, Mensch, also Sie haben ja alles Mögliche gemacht, wir können Ihnen im Prinzip gar nicht helfen. Hat dann mehr oder weniger nur gesagt, dass ich mich bitte nicht aufregen soll, versuchen soll, in der Situation so ruhig wie möglich zu bleiben. Muss man sich vorstellen, ich hatte innerhalb von 4 Tagen 9 Kilo verloren, ja, schön entwässert, war dann mittlerweile schon so dehydriert, dass ich noch nicht mal mehr beim Trinken Wasser aufnehmen konnte, sondern dass sofort mich wieder übergeben habe, dabei natürlich auch schöne Krämpfe bekommen habe. Und ja, der Arzt hat mir dann gesagt, mein Blut ist mittlerweile so dick, dass ich jederzeit einen Schlaganfall bekommen kann. Und ja, haben dann mir eine Infusion gelegt und gesagt, jetzt, wenn Sie Glück haben, geht's weg. Wenn Sie Pech haben, dann ja, alles Gute, so mehr oder weniger. Das ist übrigens auch eine fast konform mit einer Geschichte, die mir ein Bekannter erzählt hat, der in der Notaufnahme in Kassel arbeitet. Dem sind auch schon 2 Bodybuilder unter seinen Händen weggestorben. Bodybuilder, die nie auf der Bühne standen, auch weil sie allerhand Unfug gemacht haben. Bodybuilding ist ein toller Sport, aber wenn man es halt verkehrt macht, nicht ungefährlich.
Ganz genau. Also diese Geschichten kenne ich halt auch. Also ich habe so aus meinem alten Bekanntenkreis auch viele Ärzte, die hier und da mit solchen tragischen Fällen auch zu tun hatten. Und ja, wie du schon sagst, ne, also das ist halt natürlich der Worst Case, ne, wenn man dann einen Vorbereiter hat, der mit all diesen Dingen eben sehr unsorgsam umgeht. Aber diese Dinge passieren auf jeden Fall.
Ja, und ich meine, ein Wettkampf ist ja auch nie wie der nächste Wettkampf. Jetzt hatten wir zum Beispiel Cologne Beach Style. Besonderheit von dem Wettkampf war, dass es sehr heiß war. Wenn man natürlich einen erfahrenen Coach hat, dann weiß der, wie man darauf reagieren muss. Dann muss man halt vielleicht auch mal ein bisschen mehr trinken, weil man schwitzt ja auch, es ist heiß. Und der Körper muss sich ja irgendwie auch kühlen können, sonst bricht der Stoffwechsel zusammen. Ist auch einer Teilnehmerin dann widerfahren, die leider gar nicht erst bis zum Wettkampf gekommen ist. Sie lag dann hinter der Bühne, konnte nicht mehr stehen, ist, glaube ich, beim Tanning, ist sie in der Tanning-Kabine zusammengebrochen einfach. Ja. Und ja, der Trainer von ihr kam dann und meinte nur, oh, hast du ja gut gemacht, da zeigt man wenigstens, dass das Wasser raus ist. Ja, konnte ihr aber dann gar nicht helfen. Also
Vorbereitung ja gelohnt.
Ja, also er hatte dann auch keinen Ratschlag oder so, was man dann jetzt machen könnte oder so. Und ich denke auch mal, wenn es so weit gekommen ist, so viel kann man dann tatsächlich nicht mehr machen. Muss man sich halt auch ein bisschen überlegen. Ist so ein bisschen wie auch in der Formel 1. Ja, wenn man mit einem Formel 1-Wagen durch Monaco brettert, dann gibt man ja auch in der ersten Kurve nicht Vollgas, sondern tastet man sich erstmal langsam an die Kurven ran, weil an der Leitplanke ist das Auto dann halt irgendwann kaputt.
Ja, richtig, ganz genau. Das ist aber auch genau das, was ich am Anfang schon erwähnte, als du mich fragtest, was wirklich ein guter Vorbereiter oder ein guter Trainer ist. Da kommen wir eben auf so Dinge wie, welche Erfahrung hat der Trainer denn selber gemacht? Also ich kann zum Beispiel dir von, was weiß ich, 5 oder 6 verschiedenen Temperaturgegebenheiten innerhalb von meinen Wettkampftagen erzählen. Und deshalb weiß ich natürlich auch genau, was in gewissen Situationen zu tun ist. Beziehungsweise ich finde Trainer auch immer gut, die sagen, dass der Sport am Ende ja auch nicht alles ist. Also ich muss ja im Grunde nicht mein Leben dafür hergeben, sondern es gibt immer auch irgendwie einen Mittelweg. Ne? Und wenn ich sehe, dass solche Temperaturen herrschen, dann muss ich meinen Menschenverstand einschalten und das Richtige tun in dem Moment. Und wenn jemand gut gewesen wäre in dem Augenblick, dann hätte er gewusst, dass es sicherlich überhaupt nichts ausgemacht hätte, wenn diese Athletin wirklich getrunken hätte, was sie wahrscheinlich in keinster Weise getan hat. Sowas ist natürlich fatal, wenn da, ich sag mal jetzt, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber selbst in unseren Kategorien wie Bikini-Klasse, die Athletin gar nicht auf die Bühne kommen, weil die dehydriert sind. Ne? Also das kann es wirklich nicht sein. Und das hat auch nichts mehr, ich sag mal, mit dem Sport zu tun, den wir alle, erfolgreiche Athleten ja so positiv nach außen tragen möchten. Also wenn sowas dann an die Außenwelt gerät, dann sagen natürlich wieder alle zu Recht, alle Kritiker, was ist denn das für ein Sport? Das hat ja mit gesunden Maßnahmen und mit Gesundheit, mit gutem Sport überhaupt nichts zu tun. Und da muss ich sagen, ihr habt recht. Das geht so nicht. Also diese Verantwortung, wie man einen Sport nach außen trägt, hat eben auch sehr viel mit einem guten Trainer zu tun. Zum Beispiel auch die Dinge, wie wirkt mein Athlet nach außen? Wenn ich zum Beispiel einen Athlet habe oder eine Athletin, von der abzusehen ist, dass sie wirklich Potenzial hat und demnächst wirklich vielleicht auch mal internationale Bühnen betreten wird, dann sehe ich zum Beispiel auch ganz stark meine Aufgabe darin, gerade im Zeitalter von sozialen Netzwerken, dass ich denen auch schon so ein bisschen erkläre, wie es eben mit so einer Außenwirkung auch ist. Ne? Was sehen die Kampfrichter schon im Vorfeld von meinem Tun auf Facebook oder Twitter oder wie auch immer? Wie wirkt das nach außen? Was poste ich und was poste ich nicht? Oder welches Bild will ich abgeben? Ich finde, auch sowas muss ein Trainer heute seinen Athleten mit an die Hand geben. Das sind alles ganz, ganz wichtige Dinge. Aber die Gesundheit, die steht natürlich an allererster Stelle.
Ja, also das, was du sagst mit der Außendarstellung, das stimmt natürlich, ist natürlich auch der Veranstalter dann in der Verantwortung. Beim Cologne Beachstyle bin ich das dann natürlich. Hab mit der Wertung natürlich nichts zu tun, aber wenn ich natürlich sehe, dass ein Athlet da am Limit ist, habe ich natürlich auch einen Kommunikationsweg zum Hauptkampfrichter und kann das entsprechend dort kundtun. Hatten auch eine Teilnehmerin, die am Ende sogar sehr gut abgeschnitten hat, aber auch 3-mal die Bühne verlassen hat, weil sie nicht mehr stehen konnte und beim dritten Mal...
Das ist in vielen Wettkämpfen, ich habe selber schon erlebt, eigentlich ein Disqualifikationsgrund.
Ja, also wir hatten...
Klar, also da waren jetzt besondere Umstände durch die Temperaturen, ist klar. Aber wenn man diesen Grund des Abgangs von der Bühne dann sozusagen mal etwas näher erörtert und da wäre eben was Negatives bei rausgekommen, ich sage es mal jetzt ganz vorsichtig, dann ist das ein Disqualifikationsgrund.
Ja, natürlich. Das Interessante ist natürlich, wenn man dann den Pokal in der Hand hat, dann vergisst man das ganz schnell, was man für Strapazen erlebt hat, was natürlich gut ist. Auf der anderen Seite darf man das nicht vergessen, vor allem wenn man dann hergeht und dann der entsprechende Trainer tätigt, der halt dann auch noch in Aussicht stellt.
Ja, ganz genau. Ja, also das geht gar nicht, muss man ganz klar sagen. Also man steht wirklich in großer Verantwortung seinen Athleten gegenüber. Klar, also wie ich auch schon sagte, man muss jetzt auch nicht alles hinnehmen und es muss doch ein Lehrer-Schüler-Verhältnis noch bestehen. Also ich möchte nicht unbedingt mit meinen Athleten befreundet sein, was natürlich auch mal vorkommt. Aber ich denke, das Beste ist, wenn man wirklich professionell arbeitet. Und da stehen so Gefühle oder Emotionen manchmal auch ein bisschen im Weg. Also man muss wirklich ein professionelles Ergebnis da am Ende abgeben. Aber immer im Hinblick auf Gesundheit und ich finde eben auch mittlerweile ganz stark auch auf die Außenwirkung achten, dass wirklich unser Sport auch gut verkauft wird. Du setzt Maßstäbe beim Cologne Beach, du hast den Laden voll mit Zuschauern und Athleten und wie gesagt, also wenn sowas dann an die Außenwelt kommt, dann sieht das halt immer doof aus.
Ne? Ja, Logo, deswegen. Also ich habe ja auch immer dann Augen und Ohren für sowas. Haben ja auch bei der Newcomer-Meisterschaft leider einen Athleten deshalb aus dem Rennen nehmen müssen. Der hat es aber auch dann selber eingesehen, hat dann aber trotzdem noch eine ganz gute Saison im Anschluss gemacht. Aber es ist natürlich auch in gewisser Weise Selbstschutz für den Athleten. Der Athlet selber ist dann vielleicht in einem Zwang, dass er sich denkt, oh Scheiße, mir geht's nicht gut, aber ich ziehe jetzt halt durch und sieht da halt keine Ausfluchtmöglichkeit und muss halt irgendjemand, der Verantwortung hat, muss dann mal sagen, hier, das war's jetzt leider für dich. Ist, wobei das nie einfach ist, also will ich noch dazu sagen. Auf der anderen Seite, man muss sich halt selber überlegen, man macht 12, 14, 16 Wochen Diät und ich glaube, die meisten Fehler passieren in den letzten Tagen, dass die Leute es auf so ein Risiko ankommen lassen und so extreme Sachen in den letzten 7 Tagen sich vornehmen, ist einfach dämlich. Also ich, wie gesagt, ich habe es ja genauso gemacht und ja, scheiße.
Ja, also ich meine klar, ne? Also es, ich bin schon ein Freund von, wie soll man sagen, von Old School, also wirklich von den Dingen, die auch schon immer gewirkt haben. Und das sind eben zum Beispiel in der Ernährung Dinge wie wirklich die ganz traditionellen Sachen, Eiweiß, Hühnchen, ein bisschen Reis, ein bisschen Haferflocken. Also ich mag auch nicht immer diese komischen wissenschaftlichen erarbeiteten Ernährungspläne und was weiß ich. Also ich bin halt ein Freund wirklich von diesen, sag mal, das hört sich immer blöd an, aber Hardcore, ne? Also so wie es halt immer gewesen ist. Mhm. Keep it simple, also mach's einfach so, wie es immer schon gemacht wurde, was natürlich teilweise auch sehr hart ist, aber es ist ja nicht ungesund. Also du hast ja dann auch noch dein Gemüse dabei und alles ist im Grunde abgedeckt. Aber was ich damit sagen will, ist klar, auf der einen Seite ist der Sport eben sehr hart, aber man muss eben mittelfristig gucken, dass man eben einen gesunden Weg am Ende dann doch noch geht. Und das geht. Das ist überhaupt kein Problem.
Was denkst du denn, warum so viele Leute auf einmal Trainer sein wollen? Ist es so, dass man sich dann, was weiß ich, ein dickes Auto leisten kann und total reich auf einmal ist, weil man ist ja Trainer? Oder ist das auch so ein bisschen Profilierungssucht?
Ich denke schon. Also ich habe das Gefühl. Ich meine, viel verdienen tust du da nicht mit. Ich weiß gar nicht, ob diese entsprechenden Leute da überhaupt Geld für genommen haben. Das kann ich nicht beurteilen. Ich glaube schon, dass das so ein bisschen was mit Profilierungsbedürfnis zu tun hat. Also, dass man vielleicht eben damit demonstrieren will, dass man eben tatsächlich ganz viel Ahnung hat von der Materie. Man bekommt ganz viel Aufmerksamkeit in dem Moment. Viele Leute beteiligen sich dann an Diskussionen, wenn man vielleicht irgendwie was veröffentlicht oder so. Klar, das bringt halt ganz viel Aufmerksamkeit und vielleicht denkt derjenige dann auch, dass es ihm als Athlet dann vielleicht auch ein bisschen weiterbringt. In den Augen der Kampfrichter oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Aber ich denke, alle Leute, die sich wirklich schon länger mit dem Sport befassen und damit zu tun haben, die sehen das wahrscheinlich eher nicht gerne. Also das sollten sich diese Leute wirklich auch mal bewusst machen. Und es ist, wie wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt haben, auch fatal für die Athleten. Also die sollten tatsächlich das gut auswählen. Es gibt ja wirklich sehr gute Trainer in Deutschland. Da ist jeder vielleicht auch ein bisschen verschieden. Aber die gibt es wirklich in ganz Deutschland. Ich sag mal so 5, 6 wirklich gute Trainer. Und denen sollte man sich auch zuwenden. Und bei den anderen, die, ich sag mal, 1, 2 Wettkämpfe in ihrem Leben gemacht haben und auf einmal auf diese Schiene aufspringen, die können vielleicht irgendwann tatsächlich mal gute Trainer sein. Aber das ist wirklich noch zu früh. Also das bedarf ganz, ganz vieler Erfahrung und das spreche ich denen einfach ab. Das kann nicht sein, dass irgendwie nach 1, 2 Wettkämpfen man da schon so viel Erfahrung hat, als dass man einen Athleten da wirklich nach vorne bringen kann. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Problem in der Situation ist natürlich auch, dass man sich selber als dann Pseudo-Trainer in die Bredouille bringt, wenn dem Schützling etwas widerfährt. Also zum Beispiel bei Dopingvergehen ist es ja so, beim IOC fragen die auch, wer ist dein Coach? Und da wird der Coach auch mitgesperrt. Ich weiß jetzt nicht, ob das IFBB weit auch so geregelt ist, aber zumindest wenn bei einem interkontinentalen Wettkampf der Trainer angegeben wird und der Athlet ist positiv, kriegt der Trainer auch Probleme, wenn der Athlet positiv getestet ist. Aber es geht ja nicht nur um Doping, sondern es geht ja hier ja schon fast um fahrlässige Körperverletzung, wenn ich jemandem einen Ratschlag gebe, der ihn dann möglicherweise ins Krankenhaus bringt. Denn die erste Frage, die so ein Arzt stellt, ist, was haben sie gemacht? Und die zweite Frage ist, wer hat Ihnen denn das erklärt? So, und dann kommt da so ein Name ins Protokoll und wenn man ganz schlimmes Pech hat, kommt dann irgendwann mal die Krankenkasse und will einen Regressanspruch bei dem Coach geltend machen, weil die sich dann fragt, naja, wo sind denn Ihre Referenzen? Wie können Sie denn jemanden so beratschlagen?
Man müsste sich mittlerweile eben wirklich hier auf deutscher Ebene vielleicht schon wirklich was einfallen lassen, ne? Dass man dann auf den DBRV nochmal zugeht und irgendwie gemeinsam nach einer Lösung sucht, beziehungsweise allen Athleten wirklich vielleicht auch in diesem Interview nochmal ans Herz legt, dass sie sich vielleicht tatsächlich auch an den DBRV wenden, weil die wissen ganz sicher, an welche Trainer man sich in deren Bereich am besten wenden kann. Und da werden sicherlich nicht die Namen genannt, die wir ja jetzt auch nicht genannt haben, aber von denen wir wissen, worum es eben geht. Ne? Also ich denke, wenn ein Athlet wirklich nicht weiß, wohin er soll, soll er sich an den DBRV wenden.
Die können sich natürlich auch an dich wenden.
Die können sich auch gerne an mich wenden, natürlich.
Wenn jetzt noch Zeit ist.
Das möchte ich natürlich jetzt nicht öffentlich sagen, aber wie gesagt, es gibt in ganz Deutschland wirklich sehr, sehr gute Trainer von Bayern über bis nach Oldenburg hoch. Das ist überhaupt kein Problem. Also da ist für jeden was dabei und da sind wirklich ganz, ganz gute Leute auch dabei. Also die können sich gerne an mich wenden, natürlich.
Genau, ich wollte noch sagen, wenn noch genug Zeit ist, weil du steckst ja selber über beide Ohren, ich glaube, in der Vorbereitung deines Lebens.
Ja, das stimmt, Pierre. Also es ist immer noch so, dass ich das so die Vorbereitung so nehme wie alle anderen auch, beziehungsweise auch immer denke, ich bin natürlich auch voller Zweifel, wie jeder Anfänger oder jeder erfahrene Athlet auch. Ich immer denke, ach Gott, das geht alles nicht schnell genug, hoffentlich passt alles. Und aber das war eben schon immer so in der Vorbereitung, aber dass ich jetzt wirklich zu diesem großen Ding komme, also zu Miss Olympia, das ist irgendwie immer noch nicht in meinem Hirn drin. Manchmal gucke ich mir irgendwelche Videos an oder Trailer, die es da jetzt schon mehrfach gibt, um das Ganze anzukündigen, weil es ja auch die 50. Veranstaltung ist, also nochmal was ganz Besonderes, wo ich dann immer so ein bisschen Herzklopfen kriege und dann tatsächlich denke, oh Gott, da bist du wirklich dabei. Aber irgendwie ist es immer noch nicht da. Also ich denke, es wird erst dann relevant, wenn ich morgen in 6 Wochen losfliege und wirklich den Fuß auf Las Vegas setze. Ich denke mal, dann kann ich das erst realisieren. Also das ist wirklich eine Sache, wo ich seit 27 Jahren darauf hinarbeite. Wirklich, das kann man echt so sagen, weil ich schon in den Anfängen immer die Miss Olympia verfolgt habe mit all meinen Vorbildern. Und dass ich da jetzt wirklich hinkomme, das ist ein absoluter Traum. Und deshalb versuche ich immer in diesen Augenblicken, wo mir das so ein bisschen real wird, mir klar zu machen, dass es diesmal eine ganz besondere Vorbereitung ist, wie du schon sagtest. Und ich das Ganze vielleicht auch ein bisschen anders angehe deswegen. Also vom Kopf her, ne, dass ich das, vielleicht war es das letzte Mal, wer weiß, weil die Kriterien, die sind halt wirklich sehr, sehr schwer zu erfüllen, um vielleicht ein zweites Mal nochmal dahin zu kommen. Und deshalb versuche ich das zu was ganz Besonderem diesmal zu machen. Also vom Bikini über Posing-Kür üben. Also ich habe mir diesmal nochmal was ganz, ganz Besonderes überlegt, habe mir auch eine Choreografin dazu genommen. Das soll was ganz Besonderes werden. Und ich finde zum Beispiel, dass also meine Einstellung ist eben so, dass ich denke, wenn ich die Ehre habe, mich auf diese Bühne zu stellen, dann muss es einfach perfekt sein, was da am Ende bei rauskommt. Vom Styling über Posing-Kür, über Präsentation, mein Körper sowieso. Also ich will das zu was ganz Besonderem machen.
Hast du dir auch mal vorgestellt, wie das so sein wird, so Backstage beim Aufwärmen, wenn auf einmal Iris Kai und Alina Popa mit dir sich vorbereiten, um dann gemeinsam mit dir raus auf die Bühne zu gehen?
Ja, also ich hatte ja Gott sei Dank oder glücklicherweise schon oft das Vergnügen, diese Leute kennenzulernen. Also zum Beispiel schon mal ein Frühstück mit Phil Heath gehabt und so. Also das sind natürlich die Dinge, das hört sich jetzt auch ein bisschen blöd an, aber die man jetzt so bei den ganzen Pro-Wettkämpfen hier und da schon mal hatte. Aber wo ich mich besonders drauf freue, ist natürlich, dass es alles so geballt ist. Und diese Ausmaße von dem Wettkampf einfach so groß sind. Also ich denke mal, letzten Endes habe ich noch nie auf so einer großen Bühne gestanden und das noch nie so geballt gehabt, auch mit diesem Meet the Pros im Vorfeld und so, Autogrammstunde, das wird eben alles sehr, sehr speziell sein. Und wie gesagt, es wird alles ganz geballt eben an einem Ort sein. Schön ist, dass wir uns in unserer Division, also in der Women's Physik, alle sehr, sehr gut untereinander verstehen. Das rührt wahrscheinlich daher, dass wir alle im Grunde schon eine gewisse Karriere hinter uns haben, also fast alles Frauen in den 40ern sind. Die meisten meiner Kolleginnen haben schon mehrere Kinder großgezogen. Und so Dinge wie Neid und Missgunst und irgendeinem etwas nicht gönnen, da überhaupt nicht irgendwie gang und gäbe ist. Also wir verstehen uns alle sehr gut, wir haben auch sehr viel Schreibkontakt untereinander und man hat wirklich immer das Gefühl, wenn man sich sieht, dass alle sich freuen. Also es wird gefeiert, nachher gibt es dann irgendwie noch Pizza oder der eine hat Cookies mitgebracht oder so. Ich bringe meistens Sekt mit. Also es ist wirklich eine ganz tolle Angelegenheit und ich habe das Gefühl, da wirklich auch angekommen zu sein in der Klasse, die vielleicht schon immer für mich wie gemacht war.
Na, da freuen wir uns doch gemeinsam mit dir dann auf ein tolles Olympia-Weekend. Und ja, wer für den Herbst ebenfalls Feuer und Flamme ist, wende sich bitte an den richtigen Coach. Muss nicht unbedingt jeder sein, der bei Facebook nur durch seine Posting-Aktivitäten auffällt. Ja, und alle anderen, die hören wir auch gerne wieder bei der nächsten Ausgabe unserer illustren Radiosendung Hardbody Radio mit Pia Lameli und beim nächsten Mal vielleicht wieder Nathalie Falk.
Sehr gerne, Pia. Vielen Dank.
Hardbody Radio. Hardcore auf die Ohren.